Ja, aber ganz, ganz im Ernst, also hast du keine Freunde, die, so wie soll ich sagen, das Potenzial zum Vollidioten haben?
Uiuiuiui, das neue Jahr wartet mit ordentlich stürmischem Wetter auf. Und ich spreche nicht nur vom Schneesturm, der gestern durch Halle fegte. Auch auf das Kapitol gab es einen Sturm. Nein, nicht das in Rom, liest du keine Zeitung? Macht nichts. Unsere Freunde Mike und Alex bringen dich auf den neuesten Stand. Außerdem sprechen die beiden über ihre Liebe zu Finnland und besprechen zwei traurige Neuigkeiten aus der Musikszene. Zu Nightwish und Rammstein. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 37.
Mike, tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten einen sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt für die Aufnahme des letzten Podcasts, weil alles, was dieses Jahr passiert ist, ist quasi danach passiert.
Ja, das stimmt allerdings. Geil, was heißt geile Sachen? Nicht coole. Nicht coole Sachen, aber natürlich geil in dem Sinne für, ja, wie soll man sagen?
Leute wie uns.
Leute wie uns, die darüber reden können. Also Sturm aufs Kapitol, alter Falter. Ich bin wirklich gespannt. Erinnerst du dich noch an den Bier-Barbecue-Freedom-Typ mit den blondierten Haaren? Dann der Büffelmann dazu. Da bin ich schon gespannt, wer da in die heilige Dreieinigkeit bei der Amtseinführung vorstoßen wird. Ich denke mal, jemand, der da jetzt wie so in die Medien vorstoßen will wie der Büffelmann, macht sich natürlich dann jetzt schon Gedanken, was er da anzieht.
Aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass in den Staaten solche Situationen oder beziehungsweise öffentliche Diskurse immer von Menschen dominiert werden, die einen gewissen Hang zur Kostümierung haben. Ne? Also der Conan der Barbar hat sich ja auch in den Diskurs eingeschalten mit seinem Schwert. Der Hang zur Theatralik ist da auch in der politischen, öffentlichen Diskurs scheinbar sehr...
Aber also Schwarzenegger mit dem Conan-Schwert ist natürlich schon fette Scheiße. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Nur was ich nicht ganz mitbekommen habe, es wurde ja überall geschrieben, er hätte das mit der Reichskristallnacht verglichen oder so. Hat er das Wort wirklich gebraucht oder hat er nur von zerbrochenem Glas gesprochen?
Also er hat sozusagen die Entwicklung in den Staaten mit den Entwicklungen in Nazi-Deutschland verglichen. Also ist sozusagen...
Das hat er explizit
gesagt, also das war sozusagen der Hintergrund dessen, weil sein Vater wohl auch strammer Nazi war und dementsprechend er da auch sehr persönlich ergriffen ist von solchen Entwicklungen. Wäre eigentlich mal spannend gewesen, wenn der hätte US-Präsident werden können. Was er ja nicht darf, weil er nicht in den Staaten geboren ist.
Ja. Tja. Ja, siehst du, in Deutschland können Österreicher Kanzler werden. Das gibt's.
Naja, in Deutschland gibt es ja nie geeignete Kandidaten. Ne? Ich sag nur Merz.
Du, das ist ja noch kein Kandidat.
Aber ich,
das ist ja erstmal Parteivorsitz.
Wir hatten das Wort Foreshadowing ja gerade so schön. Ne? Das kannst du so richtig schön ostdeutsch aussprechen. Foreshadowing.
Foreshadowing. Und von wem war diese Platte Foreshadowing Our Demise? Das geht mir gerade so durch den Kopf.
Gerade nur The Foreshadowing von Orbit Culture im Kopf.
Warum feiern alle diese Band so ab?
Weil die echt gut sind.
Ich finde die auch gut, aber jetzt nicht so gut.
Na, ich finde, also klar, die sind technisch, geht da sicherlich mehr, aber das ist halt auch noch eine halbe Schülerband. Das muss man halt auch dazu sagen. Die sind halt noch arschjung.
Ach echt? Okay, gut. Also es geht schon geil in die Fresse. Also Foreshadowing Our Demise ist Skinless. Kennst du die?
Also Skinless kenne ich, aber der Name der Platte wäre mir jetzt kein Begriff gewesen.
Killer Platte, ja, von 2007. Ich weiß nicht, da hast du noch Benjamin Blümchen gehört.
Nein, ich höre seit 2006 Metal. Ja?
Oh,
ja,
okay.
Ja, mit 11 habe ich da angefangen. Das möchte ich nur an dieser Stelle mal sagen. Das ist relativ früh.
Aller Ehren wert,
übrigens habe ich eine, oder beziehungsweise haben wir eine sehr lustige Entdeckung gemacht. Der Gründer von Morecore, ne, kennst du ja sicherlich auch, der ist auch aufs Gymnasium in Querfurt gegangen.
Ach so.
Bis 2007. Okay. Also das ist total lustig. Wir kommen sozusagen vom selben Flecken weg.
Na sowas. Also das ist ja quasi ein New Media Hotspot. Na,
der Melting Pot der harten Musik, des harten Musikjournalismus sozusagen.
Ja, siehst du, in Erfurt würde das schon reichen, um das zur Medienstadt auszurufen. Da sind so ein, zwei Zeitungen oder Verlage, die irgendwie einmal die Woche was veröffentlichen, da ist es dann immer gleich Medienstadt.
Ansonsten gibt es in Querfurt ja nichts. Hat. Ja, ich auch nicht. Ich kenne mich da jetzt nicht damit so aus. Ich bin jetzt tatsächlich auch erst vor wenigen Monaten über Morkau überhaupt gestolpert, wegen dieser ganzen Twitch-Geschichte, weil ich mich da ja damit auseinandergesetzt habe und die so eine Show da haben, quasi wie so ein DJ-Set dann mit Deathcore und so quasi.
Ja, ja.
Und da bin ich überhaupt erst drüber gestolpert. Also ich wusste auch nicht, dass die im Metalcore-Bereich wohl relativ bekannt sind. So.
Ja, also die haben auch immer relativ, freshe News. Also die
sind auf jeden Fall auf Zack, auf jeden Fall. Also das kann man sagen.
Sind auf Zack, also die schreiben auf jeden Fall schneller von Blabbermouth ab als die anderen.
Als ich, meinst du?
zum Beispiel, ja. Aber nee, auch wie es aufbereitet ist und so für Instagram und so, ist schon wirklich in Ordnung, muss man anerkennen. Also ich informiere mich da auch hin und wieder.
Nicht bei Blabbermouth.
Das lese ich wirklich gar nicht. Wenn da nicht mal irgendein Link ist, also es gehört nicht zu meiner Nachrichtenroutine, dass ich bei Blabbermouth gucke. Wirklich nicht.
Also ich gucke, glaube ich, meistens bei Metal Injection oder so oder bei Metal Sucks. Ich weiß es gerade nicht, einer von den beiden. Und da bin ich ja auch über diese John Schaffer-Meldung zuallererst gestolpert. Und das Lustige ist, dass der ja auch der Welt mal ein Interview gegeben hat oder, glaube ich, im Zuge dessen sogar ein Interview gegeben hat, zumindest las ich das so. Während sie dahin demonstriert sind quasi mit
bei Bild und Demo, allem drum
und dran. Ja. Ist unfassbar.
Also ich hatte nur diesen Podcast mit ihm, hatte ich mir mal reingezogen und das war auch schon grenzwertig, was er da so von sich gelassen hat, aber alles noch so auf der Seite, wo man denkt, okay, ist halt ideologisch ein Klappspaten, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie kriminell oder so, ne?
Nee, also ich meine, ich kannte dieses Sons of Liberty. Das ist sozusagen basierend auf den wirklichen Sons of Liberty, die sozusagen irgendwo diese Freiheitsbewegung oder Unabhängigkeitsbewegung in den Staaten so angestoßen haben. Sind die Texte dann so konzipiert? Also das ist ein Song beispielsweise, Don't Tread on Me. Ne? Also man kennt ja diese Sprüche und Leitmotive dieser Unabhängigkeitszeit. Das fand ich alles schon irgendwie... Also das war schon so ein Ding, das habe ich verdrängt, mehr oder minder, weil ich es doch ein bisschen too much finde. Muss aber sagen, dass ich tatsächlich über The Glorious Burden überhaupt erst auf Iced Earth gestoßen bin. So. Und das ist ja schon sehr, also Großteil amerikanisch folkloristisch.
Ja, ja.
Und muss aber sagen, dass die Trilogie über den amerikanischen Bürgerkrieg, also beziehungsweise diese Gettysburg-Trilogie, wo es um die drei Tage in Gettysburg geht, die fand ich sehr ausgleichend. Also das war noch in Ordnung. Also da gab's halt Pro für den Norden, Pro für den Süden und glorreiche Kampfeshandlungen, whatever, und Verluste und alles schlimm. Und also es war halt irgendwie so akzeptabel. Und da hat man noch nicht so gedacht, dass der indoktriniert wäre.
Nee, also dementsprechend
war ich da so d'accord eigentlich.
Das ist ja auch eine merkliche Radikalisierung, die man da nachvollziehen konnte. Auch der Podcast, von dem ich gesprochen habe, der vielleicht, ich weiß es gar nicht, ein halbes Jahr alt ist oder irgendwie sowas, da war ja auch so das Extremste, Forced Vaccinations are my line in the sand oder sowas, ne? Also darum ging es dann, und es ist wirklich so eine Radikalisierungsspirale, die man da anhand von seinen Statements ganz gut nachvollziehen kann. Und was mir bei der ganzen Sache immer zu kurz kommt, ich will nicht sagen, die ihm Unrecht tut, das wird es jetzt in das falsche Licht drücken, aber er findet ja auch die Republikaner scheiße im Prinzip, ne? Die meisten, die da im Kapitol sind oder irgendwie. Das hat man bei den Statements ja auch immer rausgehört, die hat er ja auch als Murdering Scum bezeichnet und so.
Das heißt ja, dass er das komplette demokratische System der USA ablehnt.
Das ist ja gerade das, was ja auch ernstzunehmende Beobachter ab und zu tun, ja Thinktanks auch mal ja, wie soll man sagen, interessante Statements absondern und tun nicht nur irgendwelche Lobbygelder für Gefälligkeitsgutachten verschwenden. Was da ernstzunehmende Beobachter solcher Thinktanks auch sagen, dass das die Republikanische Partei so nicht überstehen wird. Ne? Also da wird es schon, denke ich, zu einem Schisma kommen, sozusagen ultraorthodoxe und in Anführungsstrichen normale Republikaner. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel hörst, dass Mike Powell die Republikaner verlassen will oder so, das wird dann, denke ich, so eine Art normale Republikanische Partei und dann wird Trump mit seinen Followern aufziehen. Das ist, glaube ich, mein Szenario.
Die Tea Party-Bewegung gab es ja aber vorher schon. Und ich glaube, der John ist auch eher so ein Tea Party-Bewegungsmitglied. Weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber das kam damals. Das kam damals, also dieses Sons of Liberty kam zufälligerweise genau in dieser Tea Party-Bewegungszeit
raus. Ja, aber das ist für die Leute drumherum, ist es, glaube ich, wichtiger, was da oben drüber steht, als für die Leute, die da selber mit dabei sind. Also das sieht man ja. Also ich glaube, nicht, dass da jetzt noch einer drüber nachdenkt, okay, ist das hier noch Tea Party-Bewegung oder was für eine andere Grassroots-Bewegung, wie die sich da sehen. Das ist denen da, glaube ich, egal. Das ist ja gerade das Explosive an dem Gemisch, dass da wirklich Psychopathen, Revolutionäre, hängengebliebene Spinner und was weiß ich, alles dabei sind. Ne? Das ist halt diese Heterogenität dieses Pöbels, das ist ja gerade das Gefährliche. Und es kann mir keiner erzählen, dass jemand wie Schafer, dass dieses Bild, was da von ihm existiert, ne, das ist so ein Medien- und Kameraerfahrener Mann, das ist für mich eine Pose, die der da macht. Ne? Also das ist ganz, ganz bewusst. Das ist nicht einfach aus der Bewegung oder Emotionen oder so heraus entstanden. Der hat sich da in die Position begeben und hat die Pose liefern wollen dort. Also bin ich mir relativ sicher.
Ja gut, ich meine, du kannst nicht davon ausgehen, dass du unentdeckt bleibst, wenn du das Kapitol stürmst. Ja, also das ist ja von vornherein schon klar. Und dementsprechend muss ihm ja auch bewusst sein, was das nach sich zieht. Also er wird ja sich der Konsequenzen bewusst gewesen sein.
Ist bekannt, welche Rolle er genau gespielt hat? An welcher Position sozusagen der Stürmende er war? In welchen Bereichen des Kapitols?
Also man sieht ihn zumindest nicht auf den Aufnahmen der ersten Vordringenden.
Habe ich auch immer nach einer blauen Jacke geschaut, ne?
Ja, genau. Das war auch immer so mein Fokuspunkt. Habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Ja. Also deshalb denke ich auch, sind da so die Statements seiner Bandkumpanen und auch vom Blind Guardian, die da nun genötigt wurden, ein Statement abzugeben, so halbgar. Ne, weil man ja wirklich gar nicht weiß und weil man auch weiß, wie Medien funktionieren. Ne? Das ist nun mal einer der prominentesten, der da rumstand und irgendwie im Zusammenhang fotografiert wurde. Also ich will jetzt überhaupt nicht zur Verteidigung schreiten. Ich denke jetzt einfach nur rein juristisch. Ich weiß es nicht, in welchem Bereich das aufgenommen ist, welche Rolle er da gespielt hat. Und mehr als, dass er jemanden anschreit, sieht man auf dem Foto ja nicht wirklich.
Ja.
Es ist natürlich im Kontext gestellt von ernstzunehmenden und glaubwürdigen Quellen, dass es dort bei dem Sturm war und so. Ne? Das ist schon, scheint ja gesichert zu sein. Aber es sind noch mehrere interessante Infos, die ich da gern hätte eigentlich.
Ja, also ich bin jetzt wirklich auch mal interessiert zu erfahren, was passiert, wenn man ihn dann schnappt. Er ist ja quasi auch auf der FBI Most Wanted Liste. Und jeder Hinweis seinen Verbleib wird mit $1,000 belohnt. Also quasi wanted, zumindest alive. Dass ich dahingehend noch keine Memes gesehen habe, überrascht mich ehrlich gesagt. Nee, tatsächlich, also es muss ja irgendeinen Grund geben, dass man ihn mit Reward sucht. So. Also die werden ja sicherlich nicht jede einzelne Person da suchen, sondern alle, die fotografiert worden sind, die man irgendwie identifizieren kann. Er hat jetzt das Problem, dass er identifiziert werden konnte. Dann wird sich ja im Zuge dieser Investigations dann herausstellen, was da im Hintergrund noch passiert ist. Und bis dahin müssen auch die Bands, die irgendwie involviert sind, jetzt die Füße stillhalten oder irgendwie den Zorn der Massen abwiegeln, dass man jetzt nicht in die falsche Richtung vorprescht beispielsweise. So, ne? Und schwierig finde ich auf der anderen Seite auch, dass zum Beispiel sein Sänger, der Stu Block, zum Zeitpunkt, als das passiert ist, ein großes Herzchen gepostet hat. So mit dem Kommentar Nuff said und dann kritische Kommentare löscht seitdem. die dann auch darauf hinweisen, dass er das gepostet hat, was er dann auch gelöscht hat im Nachhinein. Also ich glaube nicht, dass John da der Einzige in der Band ist, der eine ähnliche Position hat, Punkt 1. Also beziehungsweise nicht Punkt 1, also ich glaube, das ist so, dass die anderen eine ähnliche Position haben oder die zumindest tolerieren müssen, denn du kannst nicht jahrelang mit jemandem quasi zusammenleben und komplett anderer Meinung sein. Sonst, also kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, monatelang am Stück auf Tour zu sein mit jemandem, der komplett eine konträre politische Meinung hat. Könnte ich nicht beispielsweise.
Ja, also du bist ja, also ich kenne genug Metal-Bands, wo überhaupt nicht über Politik diskutiert wird.
Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein John Schaffer nicht über Politik diskutiert im Suff, im Bus. Das kann und das geht doch gar nicht.
Du, ich kann das Bandgefüge von Iced Earth nicht einschätzen und für mich ist Iced Earth ist John Schaffer. Ja. Ne? Ja. Also deshalb nehme ich den Rest der Band, so leid mir es tut, irgendwie auch gar nicht ernst.
So, das spielt so auch keine Rolle im Endeffekt. Also du kannst ja, nicht sagen, als, die Band,
Band
ist,
an sich.
Ne? Genau, die Band ist außen vor, weil es ist ja nur der eine, aber der eine ist ja die Band. So deswegen.
Ja, absolut. Aber also ich finde, wie findest du das, dass dann natürlich alles sensationsgeil sich da jetzt noch in Blind Guardian deswegen verbeißt? Also ich finde das irgendwie total, ich finde das daneben.
Na, in Blind Guardian verbeißt sich, glaube ich, auch keiner. Es verbeißt sich ja jeder jetzt in Hansi. Weil ja gerade nun dummerweise letztes Jahr ja oder vorletztes Jahr ja Demons and Wizards zurückgekommen sind. Das ja nun mal Hansi und John sind und die sind ja nun seit Jahrzehnten befreundet und da besteht halt die Frage, inwieweit, wie geht Hansi damit um sozusagen und was bedeutet das für Demons and Wizards? Und ich bin ja, der Überzeugung. Ja, aber
ganz im Ernst, also hast du keine Freunde, die, so wie soll ich sagen, das Potenzial zum Vollidioten haben?
Ganz ehrlich, ja. Wenn du mich fragst, ob ich Freunde habe, die potenziell den Reichstag stürmen würden, sage ich nein.
Das meine ich ja gar nicht. Die Freunde, die Potenzial zum Vollidioten haben, also die eine politische Meinung haben, wo du schon mit den Zähnen knirschst, aber was irgendwie noch so akzeptabel ist und wo du innerhalb von einem Jahr eine bestimmte Radikalisierungsspirale nicht mitbekommen wirst. Ich meine, die Leute denken ja, das Demons and Wizards Album kam, wann kam das raus? Im Februar 2020 oder so. Dann müssen die sich im Januar 2020 noch an der Platte gearbeitet haben und gesehen haben. Ne? Ich weiß nicht, ich habe nicht mit Hansi geredet, aber für mich ist das gut vorstellbar, dass die sich seit anderthalb oder zwei Jahren auch gar nicht mehr irgendwie so richtig gesehen haben. Ne? Oder miteinander zu tun gehabt haben. So läuft das ja im Musikbusiness. Oder außer jetzt mal ein Foto-Promo-Shooting oder irgendein Scheiß. Selbst von diesem Podcast von dem Schaffer, den ich vorhin zitiert habe, selbst da, als der veröffentlicht wurde, hat noch niemand irgendwie Zeter und Mordio geschrien
und
gefragt, was das denn soll, mit dem noch in der Band zu sein und so. Und jetzt auf einmal wird es aufs Tableau gehoben. Also das ist so eine Art. Wie soll man sagen? Ja, es ist nicht wirklich sippenhaft, aber es ist sowas Ähnliches, so eine Kontaktschuld, weißt du? Und da.
Nein, also ich sag mal, ich halte das für durchaus sinnvoll, in die Frage zu stellen, Quo Vadis.
Absolut, Quo Vadis, ja,
Quo Vadis, aber nicht. Ich glaube auch nicht, also ich bezweifle, dass man ihm jetzt irgendwas Böses unterstellt, nur weil er mit ihm mal zusammengearbeitet hat. Aber die Frage muss gestellt werden. Kann es Demons and Wizards danach noch geben?
Und okay, darf gestellt werden.
Genau, ja, ich habe diese Frage auch gestellt. Also ich habe Sony bzw. Century Media sofort geschrieben und die Frage gestellt, ob es da schon irgendwelche Erkenntnisse gibt, weil ich halte das für durchaus crucial.
Aber wie willst du das wissen, wenn du noch gar nicht die Schwere des Straf- und Schuldvorwurfs an Schaffer kennt.
Nee, es geht ja darum, ob es da diesbezüglich schon Überlegungen gibt. Ne? Also es ist immer besser, seinen Medienbericht mit mehr zu unterfüttern, als mit Infos, als mit mehr Spekulationen. Und deswegen war die Frage, gibt es bei einer Firma, die natürlich auf Gedeih und Verderb davon ausgesetzt ist, dass die Leute solche CDs kaufen und die Künstler feiern und nicht boykottieren, gibt es da schon Überlegungen diesbezüglich? So, das war meine Anfrage, aber es waren alle noch im Urlaub.
Das ist ja eine andere Frage. Hast du keine ausführliche Antwort bekommen? Nee, das wundert mich.
Naja, waren halt alle im Urlaub so. Das ist so die Das war halt problematisch. Nee, aber wie gesagt, diesbezüglich ist es auch klar, dass man sich bedeckt hält, bis das Strafmaß bekannt ist. Und ich glaube, nur weil er jetzt gesucht wird, heißt das noch nicht hundertprozentig, dass er sich auch etwas Exklusiverem schuldig gemacht hat, sondern nur, weil er halt identifiziert worden ist.
Genau, also zumindest in der
juristischen Sicht.
In dem Rechtssystem, was sich da Schafer nicht wünscht, ist er noch unschuldig. Lass es mich mal so formulieren. Ja, na klar, aber dementsprechend schwierig fände ich es auch dann, wenn das einem Freund oder einem Kumpel oder einem Kollegen von mir, ich kann ja nicht sagen, passieren würde, aber wenn da irgendwie sowas im Raum steht, ich versuche mich nur mal einfach mal rein zu versetzen in jemanden wie Hansi. Wär total schwer für mich da.
Nicht Freund oder Kollegen, jemanden, mit dem du in einer Band bist. Also jemand, mit dem du ein kommerzielles Produkt vertreibst, direkt.
Ja, aber es ist doch viel schwerer, potenziell mit der Informationslage, die man gerade hat, einen Kollegen und Freund abzuschießen, als jemand, der nur Geschäftspartner
ist. Geht ja nur darum, dass du sagst, dass du irgendwas dazu sagst. So, ne? Also sagt ja keiner, dass sie jetzt sofort irgendwelche harten Schnitte ziehen müssen, aber ich finde...
Na gut, irgendwas hat ja Blind Guardian gesagt.
Ja, genau, irgendwas. Und es ist ja in Ordnung. Geht ja nur darum, dass man dann zwangsläufig etwas irgendwie was sagen muss, weil man ja nicht davon... Also man kann ja nicht... behaupten, man habe damit überhaupt nichts zu tun, weil man ja mit in einem Boot sitzt. Weil, also wenn mein Geschäftspartner, so mit dem ich ein Festival mache oder mit dem ich von Teeling habe oder whatever, ja,
oder einen Podcast habe,
wenn das jetzt jemand ist, der einen Reichstag gestürmt hat, dann sitze ich auch in der Scheiße. Aber sowas von.
Mhm. So. Ja.
Also ich sehe das schon alles so akzeptabel und nicht wie eine Hexenjagd. Die Leute müssen ja irgendwo auch das einordnen können, was das eigentlich ist, wie die in einem Zusammenhang stehen, wie sehr ich jetzt bei der anderen Person davon ausgehen muss, dass sie das unterstützt hat oder vielleicht involviert war oder hätte sein wollen oder vielleicht ist sie nur nicht mit zum Reichstagsturm gegangen, weil sie gerade einen Schnupfen hatte oder so, keine Ahnung. Ne? Das sind so, man weiß es ja nicht als Nicht-Involvierter. Und wenn man aber von der Öffentlichkeit lebt, dann ist man der Öffentlichkeit dummerweise auch Rechenschaft schuldig. Das ist leider keine.
Ja, es gibt da so viele Nuancen und Abstufungen, die da sein könnten. Ne? Also das ist ja gerade das, was mich fertig macht, ne? Auch bei dieser Demo in Berlin. Da gibt es wirklich Leute, die ich kenne, die absolut gegen Nazis sind, aber irgendwie so esoterisch verschwurbelt, dass die da trotzdem bei solchen Demos rumrennen und die da 100% vorm Reichstag mit demonstriert haben, aber die da sicherlich nicht an dem Sturm beteiligt waren. Trotzdem für mich kann ich da nicht einschätzen, wo der Schafer da beteiligt war. Ne? Ist er irgendwann eine halbe Stunde später da hinterher getrottet und hat da ein paar feige Bilder gemacht, war da, was weiß ich, First Combat Line oder nicht.
Also
oder
das Bild sieht auf jeden Fall nach First Combat Line aus. Das muss man dazu sagen.
Ganz genau. Aber wie gesagt, so ein Bild kann natürlich jemand mit der Erfahrung auch liefern. Ne? Absolut. Also und er hat halt natürlich das Problem, dass er nicht aus irgendein bartwüchsiger Redneck aus einem Trailerpark ist, den kein Schwein kennt, der sich rasiert und den dann morgen keiner mehr irgendwie auf dem Schirm hat. Es ist halt einer... Ja, der weltweit zumindest in der Metal-Community ein Promi ist. Ne? Und das ist schon.
Aber du, ich glaube, wir haben uns jetzt an diesem einen Thema echt hart verbissen, zu dem wir ja auch immer noch keine endgültigen Fakten haben. Vielleicht gehen wir auch mal noch weiter, weil es sind ja noch viele andere Punkte offen, die wir gar nicht mitbekommen haben irgendwo. So. Im letzten Podcast.
Was hast du denn noch für Punkte?
Ja. Naja, also du wolltest vorhin schon gleich ansprechen zu Beginn des Podcasts, Marco Jettala hat ja nun gestern sozusagen, also die News ist zum Zeitpunkt unseres Podcasts ungefähr 24 Stunden alt oder 23 Stunden oder so, das ist ja quasi noch ganz neu. Und ich habe da...
An der Aussprache des Namens merkt man auf jeden Fall, dass du schon viel mit Finn gesoffen hast.
Ha, genau. Ich habe auch zu Weihnachten meinen Großeltern Mintu verschenkt.
Okay.
Ja, die waren, also ich habe vom neuen Freund, beziehungsweise vom Bruder vom neuen Freund meiner Oma, Das ist generell ganz
der
lustig.
Bruder der Neu- des neuen Freundes deiner Oma. Was ist das dann, dein Großschwager?
mein Großschwager in Spe, quasi. Der war so begeistert davon, dass er, also der konnte, der hat sich nicht mehr eingekriegt. Und der Mann ist Ende 80. Also das war sehr niedlich und bei meinen Großeltern kam es auch sehr gut an. Also Mintu, absolute Empfehlung, wenn man Pfefferminzschnaps mag. Das ist auf jeden Fall auch die Alternative, muss ich tatsächlich sagen, zu Nordhäuser Pfeffi. Auch deswegen, weil es 50 Umdrehungen hat und nicht 17 und trotzdem genauso einfach trinkbar ist. Also fast.
Also wenn
fast
ich das in dem Backstage-Spaß dieser Welt irgendwie richtig in Erinnerung habe, das ist aber nicht grün, das Zeug,
nee,
oder?
Nee, das ist durchsichtig. Nee, ne? Das ist durchsichtig.
Ja. Ich erinnere mich. Also in Sachen, wie soll man sagen, finnische Marken verschenken und finnisches Feeling verschenken, bin ich immer mit Faser oder Faser-Schokolade ganz vorn dabei. Da gibt es mittlerweile auch coole vegane Sachen, aber das ist natürlich auch geilen Scheiß, den die da in Finnland haben. Ne? Gibt es auch in Schweden und so, ganz gut zu kaufen, aber eine richtig coole finnische Firma. Also war, glaube ich, ein Schweizer, der dahin ausgewandert ist. Deshalb heißt es, glaube ich, Fazer und nicht Faser.
Na, solange es nicht Pfizer ist. Pfizer-Schokolade.
Pfizer-Impfschokolade, das wäre was.
Schluckimpfung. Also normalerweise verschenke ich sehr viel Mumin-Zeug. Immer wenn ich in Finnland bin, hole ich Mumin-Kram.
Also Mumin-Kram ist auch super. Also das muss ich sagen, ist in meiner Kindheit völlig an mir vorbeigegangen. Das hat irgendwie in Westdeutschland oder in der DDR dann rückwirkend gar keine Rolle gespielt. Ne? Dieses ist in Deutschland auch nicht so bekannt, muss man sagen.
Also ich habe es tatsächlich gesehen als Kind.
Echt?
Warum auch immer, ja. Aber ich fand es damals irgendwie ein bisschen gruselig. Muss man ja auch sagen, irgendwie so die alten Animationsserien, die waren auch viel gruseliger generell. Ich habe letztens erstmal so um Silvester rum mit Freunden so einen alten Mickey-Maus-Animationsfilm gesehen von 1935, 40, keine Ahnung. Mit einem, da hat ein böser Wissenschaftler Pluto entführt in seine Gruselburg. Ey, das war
gruselig.
Das war wirklich gruselig. Also richtig für Erwachsene so im Sinne von, also schon eine bedrückende Atmosphäre. Und es gibt ja mittlerweile viele Künstler aus diesem Trap-Bereich beispielsweise oder Horrorcore oder wie man das heutzutage nennt, die solche alten Animationsgeschichten zur Unterlegung ihrer Musik benutzen. Beispielsweise am bekanntesten, glaube ich, ein Song von Ghostmane mit einem Betty Boops Strip dazu. Also wirklich richtig, richtig krass gemacht so.
Ja, es ist schon sehr noir oder düster, ne? Also muss man so sagen. Aber klar, hast du dir mal Original Grimms Märchen durchgelesen oder so, das kannst du auch keinem Kind vorlesen. Ne? Das waren andere Zeiten. Und da hat sich über Traumatisierung keiner irgendwie Gedanken gemacht. Ne? Also das ist schon, also Original Grimms Märchen mal zu lesen, das ist schon auch nicht ohne. Ne? Also das ist wirklich gnadenlos.
Muss aber sagen, ich finde es schwierig, dass mittlerweile alles so glatt ist. Also dass da wirklich gar kein Gruselfaktor mehr drin ist in den Kinderproduktionen. Dass da wirklich peinlich genau drauf geachtet wird, dass das jeder das immer alles komplett verdauen kann. Ich muss sagen, als Kind hat es ja irgendwo dazugehört, dass man sich auch mal vor solchen Sachen gegruselt hat oder dass einem das mal in Erinnerung geblieben ist. Also auch wenn man als Kind dann so ein bisschen verschnupft darauf reagiert. X-Faktor beispielsweise, es gibt es jetzt endlich, ich weiß nicht, ob das kennst mit Jonathan Frakes. Das war furchtbar, grauenhaft. Als Kind bin ich da verstorben vor Angst, was völlig lächerlich ist, wenn du es jetzt als Erwachsener siehst. Aber ich habe es trotzdem jede Woche geguckt, weil du auch als Kind das Recht hast, dich zu gruseln. Und das sind halt auch Erinnerungen, die bleiben. Ja. Also ich finde, das Kind hat das Recht, sich zu gruseln, auch heutzutage noch. Auch wenn
es wird ein geiler Festivalsommer 2021. Es tut mir leid, diese Geschichte ist leider frei erfunden.
Ja, tatsächlich waren aber die unrealistischsten Geschichten immer die wahren.
Also.
Na sowas, sag mal, was haben die da in der Redaktion auch für Spannungsbögen aufgebaut? Das ist ja der totale Wahnsinn. Ne? Also hab ich wirklich geguckt und ich habe mich damals schon, das war ja lange vor HD-TV, immer gewundert, was die da für Filter auf der Kamera drauf haben. Das war ja wirklich so dieses Mysti gemacht.
Fettfingerfilter also vermutlich.
Aber richtig übel. Ja, wirklich, als ob da jemand mit Hotdog-Fingern drauf. Aber geil, das habe ich ewig nicht mehr geguckt. Aber der Mann war natürlich als erster Offizier eine absolute Respektsperson für mich, ne, als Kind oder als Jugendlicher.
Die erste Staffel war ja noch mit James Brolin. Und
weiß ich nicht.
Also da merkst du, dass das eine Pilotstaffel war, dass da noch weniger Geld so in der Produktion drin war und vermutlich auch im Moderator. und der Qualitätssprung von Staffel 1 zu Staffel 2 ist so krass. Also vom Feeling, weil Jonathan Frakes einfach die perfekte Besetzung dafür war und du dem einfach alles glaubst.
Also, das ist so. Ja. Also irgendwie so grotesk und obskur in die Kamera gucken und die Augenbrauen hochziehen, in der Sportart macht einem keiner was vor, ne? Mit noch so einem angedeuteten diabolischen Grinsen. Hat ja jeder natürlich sofort ein Bild vor Augen. Ja. Ne?
Also ich würde so eine, also das wäre so ein Traum von mir, so eine Sendung zu moderieren. Da hätte ich wirklich Lust drauf. Ich habe das mal auf meinem Zweit-Channel habe ich tatsächlich mal so ein paar solcher Folgen gemacht, auf die Art und Weise, wie ich das halt konnte. Hat auch gut funktioniert, bin dann aber so ein bisschen, hatte dann keine, nicht so viele spannende Stories dann mehr an einem gewissen Punkt und habe mir gedacht, ach komm, machst jetzt was Einfaches.
Weil die Leute dann die Wikipedia-Artikel gefunden haben, aus denen du die Serie gemacht hast?
Oder? Also nee, ich habe da zum Beispiel das russische Schlafexperiment, hast du davon schon mal gehört?
Nee. Siehste?
Das ist nämlich eigentlich ultra populär im Internet, hat auch trotzdem 200.000 Aufrufe gesammelt, auf einem mega winzigen Channel damals noch, so also mit 3.000 Abonnenten.
War da Wodka involviert?
Nee, Schlafentzug tatsächlich. Also es geht den krassen Effekt von Schlafentzug und es ist tatsächlich einfach nur eine Hoax, aber sehr detailliert und gruselig beschrieben und du denkst erstmal drüber nach, ob das nicht wirklich wahr sein kann. Also das macht diese Geschichte halt so unfassbar real. Und dann gibt es jemanden, der diesen Hoax quasi erfunden hat, der eine Puppe dazu gebaut hat und dann einen historischen Fotoshoot quasi so inszeniert hat, als ob es die Bilder wären von diesem Experiment. Also richtig gut gemacht, richtig aufwendig produziert und deswegen auch sehr glaubhaft. Und mich haben solche Geschichten schon immer fasziniert, aber es gab halt viele, die das auch irgendwie Creepypasta-mäßig produziert haben, mal mehr, mal weniger gut. Und deswegen habe ich mich dann nicht weiter mit beschäftigt. Aber wenn jemand so eine Serie produzieren wollen würde, jetzt mal hier an der Stelle, ich würde sie sofort moderieren. Ich wäre da sofort dabei. Also,
da fänd ich total interessant. Ja, der Aufwand, der betrieben werden muss, ist schon um einiges höher. Ne? Man erinnert sich so in 80ern oder selbst in 90er Jahren noch, da gab es ja irgendwelche UFO-Fotos, wo sich Experten die Zähne dran ausgebissen haben und wo sich dann Leute gemeldet haben, ja, da habe ich eine Radkappe in die Luft geschmissen und habe es fotografiert. Ja, ja. Ne? So solche Sachen irgendwie. Das ist natürlich jetzt mit der Technik ist da noch einiges möglich. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kumpel, der hatte irgendwie ein Foto von sich, was seine Schwester geschossen hat vom Haus gegenüber, wo er hinter der Fensterscheibe steht. So, das haben die auf irgendeiner Geisterseite gepostet. Stimmt. Und das ist da durch die Decke gegangen.
Ich kenne das.
Da hat er nur irgendwie zu dem Thema gepostet. Hier mit dem Bild haben wir auch eine Menge Schabernack getrieben. Wenn die Leute das glauben wollen, dann ist es halt so, ne? Also das ist halt das ganz, ganz, ich glaube 80% des Phänomens findet dann eher beim Rezipienten statt und nicht auf Phänomenseite an sich.
Ja, ne? Aber ich finde das eigentlich, also ich finde, das macht auch viel des Menschseins aus und ich fände es schade, wenn es keine Mysterien gäbe, mit denen man sich beschäftigen kann, auch wenn es jetzt nicht zielführend ist, also in einer komplett rationalen Welt ohne Wunder und Überraschung. Möchte ich jetzt eigentlich nicht leben. So.
Also, also aber deshalb finde ich dieses ikonische Poster mit dieser 40er Jahre unterfliegenden Untertasse drauf, I want to believe, das ist eine absolut wahre Kernaussage.
Und die Adaption davon, I want to leave, finde ich noch besser.
Ja gut, da gibt es 1000 Verfallordnungen. Nee, aber jetzt so rein, das ist fast die Psychologie dahinter, glaube ich, ganz gut zusammen, dieses I want to believe. Mhm. Es sagt ganz oft mehr über den Betrachter aus, als über das Phänomen an sich. Ne? Also das glaube ich schon. Und es ist halt dieser menschliche Drang, irgendwie alles zu wissen und irgendwie alles zu hinterfragen, was in dem Moment dann umschlägt in, ach, ich finde da noch eine andere Wendung, die da auch nicht dran erklärbar ist. Ne? Bei tausenden Kriminalfällen sind Leute hingerichtet worden und lebenslang ins Gefängnis geschickt worden für Sachen, wo auch nicht alles letztendlich aufgeklärt wurde, aber wovon der Schuld und dem Hauptstrang der Handlung überzeugt war. Mhm. Ne? Bei solchen Sachen wie, wir hatten ja mal, das hast du mir mal näher gebracht, hatte ich auch noch nichts von gehört, von diesem Dyatlov-Ereignis zum Beispiel da, ne? Das kann man absolut leicht erklären und trotzdem wirst du immer noch irgendeine Sache finden, die dann diese Erklärung wieder so ein bisschen in den Schatten zieht. Aber trotzdem rein aus kriminalistischer Sicht oder so, wäre es überhaupt kein Problem, das aufzuklären oder zu klären.
Meinst du?
Das muss den Leuten aber bewusst sein, dass das nicht heißt, dass alle Zweifel ausgeräumt sind. Das bedeutet Aufklärung nicht. Mhm. Deshalb schießen jetzt auch wieder Verschwörungstheorien und so ins Kraut, weil es einfach ein menschlicher Mechanismus ist, dass wenn was auf einmal zu komplex wird oder irgendwas, dann fallen ganz viele Leute in Muster.
Also Coping-Mechanism.
Ja, eine einfache Erklärung für irgendwas zu finden.
Ja, der menschliche Geist muss mit seiner Realität ja auch zurechtkommen, sonst funktioniert er ja nicht.
Absolut, ne? Nee, das ist überhaupt nicht von oben herab oder negativ gemeint, das ist einfach nur eine küchenpsychologische Beobachtung von mir, die ich wahnsinnig interessant finde und wie du sagst, das hat was mit Menschsein zu tun. Ne? Absolut. Also Volker Pispers würde sagen, die Kabarettkollegen von der katholischen Kirche sind seit 2000 Jahren mit der Nummer unterwegs, ne? Und zahlt sich immer noch gut aus.
Ich glaube, das wird jetzt hier auch so dein Pisperscher Satz in diesem Podcast, weil er, glaube ich, jetzt zum dritten oder vierten Mal vorkam.
Ja, sicherlich.
Es ist herrlich.
Ja. Aber wie gesagt, bei unserer Podcast-Verschleißrate haben wir es erst zweimal gesendet,
glaube ich. Das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist da in der ein oder anderen verschollenen Folge da einer dieser Kommentare gefallen.
Die Menge der Unterhaltung, die auf deine Seele schon eingeprasselt ist, ist ja ungleich höher zu der Zahl, die wir veröffentlicht haben.
Also ich glaube,
absolut. Aber jetzt sind wir schon wieder vom Nightwish-Buzzer.
Ich wollte gerade sagen, es war mal wieder symptomatisch, dass wir es geschafft haben, von einem finnischen Bassisten auf fliegende Untertassen zu kommen. Es ist symptomatisch. Ich weiß gar nicht, was wir dazu jetzt schon gesagt haben. Ich glaube noch nichts.
Gar nicht. Nee, also ich wollte zu Finnland noch bemerken, dass ich mir jetzt gerade 12 neue Itala-Teller bestellt habe. Mhm. Cooles Zeug, völlig werbefrei hier, sei das gesagt. Finnisches Design stehe ich drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, aber was hast du in deinem Video dazu schon gesagt? Weil also das Statement, was der abgelassen hat, das fand ich krass.
Das war tiefgreifend, deswegen habe ich auch...
Das war absolut tiefgreifend und hat den Mann für mich in ein Licht gerückt, intellektuell, was ich jetzt, also ich habe nicht je drüber nachgedacht, ist der schlau, denkt der viel über die Welt und das Leben nach oder irgendwas, ne, habe ich nicht drüber
den
nachgedacht.
Den Eindruck hatte ich aber immer von ihm tatsächlich.
Ich fand ihn immer einfach nur einen geilen Musiker, aber das Statement finde ich einen absoluten Volltreffer, ne. Also das muss man schon ehrlich sagen, das ist wirklich auf den Zeitgeist geboren.
Zahlt ihr auch saudischen Prinzen Schutzgeld?
Wir zahlen saudischen Prinzen nicht Schutzgeld, aber sobald du mit bestimmten Bookingfirmen oder auf Festivals spielst oder so, bist du ja faktisch dabei. Mhm. Ne? Diesen sehr, sehr naheliegenden Spagat, ne? Dass Investoren an deiner Musikszene beteiligt sind, für die du im Land der Investoren wahrscheinlich im Knast landen würdest, den habe ich noch nie gemacht in meinem Kopf. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Und als ich das gelesen habe, war das wie ein Schlag in die Fresse für mich. Also muss ich ehrlich zugeben. Deshalb hat das so ein Impact.
Also tatsächlich Statement. Haben wir über dieses Thema schon mal geredet. Vielleicht erinnerst du dich nicht dran. Oder vielleicht bilde ich mir das ein. Weil wir haben als Live Nation quasi so ein bisschen vor die Hunde gegangen ist, so an der Börse, ist da ja irgend so ein saudischer Prinz eingestiegen. Und da hatten wir das Thema mal kurz aufgegriffen.
Absolut. Ich erinnere mich da dran. Ich habe da auch oft mit vielen Leuten drüber geredet und trotzdem habe ich diesen Switch nicht gemacht, den er in seinem Statement, das meine ich, ne, diesen Schritt weiterdenken.
Das war für dich jetzt so der größte Punkt in diesem Statement?
Nein, nicht der Punkt, aber das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, meine Fresse, alle Achtung. Mhm. Ne? Also und als ich die Überschrift gelesen habe, muss ich sagen, schoss mir durch den Kopf, wer soll das Zeug dann singen live, was der macht. Da fällt mir allerhöchstens von der Qualität und Stimmlage her vom Borgner-Car
das war jetzt auch
oder so, das klingt so ähnlich.
Der Vortex, das wäre jetzt genau meine Gedanke gewesen, ja.
Ne? Also das ist jemand, der das liefern könnte. Aber ansonsten ist es natürlich ein absoluter Ausnahmesänger.
Wollen wir
auch von der Bühnenpräsenz her und so.
Wollen wir eine Wette abschließen, dass der es wird?
Vortex? Mhm. Also auf Platte bestimmt. Live, ich weiß
nicht. Also es würde mich tatsächlich sehr freuen, um ehrlich zu sein. Das ist ein super Typ.
Total. Also abgedreht genug wäre auch für so ein Konzept.
Also mit dem habe ich mich auf dem Prophecy-Fest mal mit mehreren Flaschen Pfeffi komplett aus dem Leben geballert. Das war richtig schlimm. Da habe ich dann da über Nacht in die Höhle gekotzt und wäre beinahe vom Sicherheitspersonal, also wir haben in der Höhle geschlafen, wäre ich beinahe vom Sicherheitspersonal rausgeschmissen worden und da hat mir einer von Prophecy dann auch noch Tee gemacht den ganzen Tag am nächsten Tag. Wir haben den Autogrammstundenstand da gemacht für Prophecy das Ach Jahr. So. Ja.
Und, also das ist so eine meiner Theorien, dass du dein eigenes Festival nur hast, damit du nicht mal vom Gelände fliegst. so wie du dich immer benimmst.
Ja, leider kann ich mich da ja nicht betrinken. Das ist ja ein bisschen das Problem.
Hat das schon mal ein Veranstalter geschafft, vom eigenen Gelände geschmissen zu werden?
Ich glaube schon.
Auch meine Leistung.
Ich glaube schon.
Meinst du?
Ich glaube schon. Nee, aber tatsächlich, also so gesanglich, ne? Man kann ja sagen, was man will. Ja, es ist ja nur der Co-Sänger und es geht ja eigentlich immer nur um die Frontfrau. Aber ich finde, sein Gesang ist wirklich also ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Stimmung dieser Songs.
Total. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass damals, als diese Nachtalia, diese Sängerfrage total akut wurde, und gerade zu dem Zeitpunkt in gesteigerter Weise sein Gesang ja in die Musik eingebaut wurde, ne, wurde von vielen Journalisten auch geäußert, dass das ein Fingerzeig in die Zukunft von Nightwish sein könnte. Ne? Also rein gesanglich, dass er auch mal komplette Lieder in dem Style übernimmt und so weiter. Ja. Und dass man vielleicht gar nicht mal so eine prominente Sängerin haben wird oder so. Das stand damals zumindest in einer Beobachterszene, soll ich mal sagen, durchaus zur Debatte. Ja. Ne? Weil ja, ja, in der Qualität singen kann, die da absolut, absolut geeignet ist.
Also
ne?
Mir wird da auf jeden Fall was fehlen. Und ich glaube, ohne Vortex kann das nur schlechter werden.
Also wir sind ganz klar Team Vortex.
Auf jeden Fall.
Für die Nachfolge. Ja, ja. Ich werde mal Thomas anrufen und Bescheid sagen.
Gut, ne, dass der unseren Kumpel Vortex da mit reinnimmt.
Ja, auf jeden
auch schon,
Fall.
Auch schon krass, was der auch für einen Weg hinter sich hat, so von Timo Borgier, Borgnacker, whatever, der war ja da überall mal dabei, das ist schon auch eine spannende Persönlichkeit.
Ja,
so.
Umtriebiger Typ und auch absolut, absolut talentiert, ja. Ja. Wie hast du die Reaktion jetzt so wahrgenommen auf den Schritt?
Also die Leute sind da schon wirklich ziemlich getroffen davon. Klar, ich habe mich da ein bisschen geirrt tatsächlich, weil er ja gar nicht Gründungsmitglied ist, sondern Empu. Hab das verwechselt tatsächlich. Er ist ja wohl irgendwie erst 5 Jahre später dazugekommen. Aber ich habe ihn halt wirklich als grundlegenden Bestandteil dieses musikalischen Konzepts verstanden. Und vielen geht das auch so, dass sie da jetzt so einen Critical Hit sehen.
Absolut, also er ist ja in der Live-Show einer der drei Anker, ne? Frontfrau, dann kommt er, denke ich, und dann kommt Holopain.
Ja.
Absolut, ne? Ob da nur noch ein kleiner, richtig guter Gitarrist dann noch mit rumspringt oder nicht oder
richtig,
so.
Richtig, das spielt halt, den übersieht man halt einfach so.
Ja, ja.
So, ohne das jetzt arrogant zu meinen oder irgendwie, es ist halt einfach, du hast halt eine Rampensau und die Sängerin so und das macht dann halt die Interaktion im Endeffekt auch aus. Und er ist ja auch optisch jemand gewesen, der aufgefallen ist. So,
ne? Ja, der total in das Konzept passt. Wie würdest du in einem Film einen finnischen Eiskönig oder was weiß ich besetzen. Da habe ich den Typen vor Augen. Ja. Ne? Ist einfach so. Das ist ja für die Fanschar, die mit diesem, das Wort habe ich lange nicht mehr benutzt, mit diesem Sujet von Nightwish lebt, ne? Ist das ja absolut essentiell.
Da mal jetzt eine Frage an dich, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Ist er krank? Weil es wie gab krank? Auch, also krank, ernsthaft krank, weil ich habe auch unter dem Video, sind ja fast 600 Kommentare mittlerweile, habe da auch beispielsweise Kommentare gelesen, so von wegen, naja, der wird halt jetzt von seiner Krankheit aufgefressen und dementsprechend hat er gar keine andere Wahl, als sich zurückzuziehen. Und man hat ja schon in den letzten Jahren gesehen, dass er ziemlich gealtert ist, so innerhalb kürzester Zeit.
Ja, also das habe ich auch wahrgenommen, also alles was ich da jemals gehört habe, ist auch nur absoluter Spekulatius, den man hier nicht wiedergeben kann. Also was er ja selber auch im Statement gesagt hat, ne, dass er mit Depressionen zu tun hat, ja. Was ja auch eine Krankheit ist, die zum körperlichen Verfall da führen kann. Und nur rein als Ferndiagnose, so an der Grenze des Zulässigen, klingt das für mich schon nach einem Rat von einem Therapeuten irgendwie. Ne? Also ja. da einen Cut zu Stimmt. machen und aus so einer, ja, aus so einer gewohnten Umwelt rauszugehen und so weiter. Und die Qualität des Statements, die er abgeliefert hat, zeigt ja auch, wie bewusst er sich da Gedanken drüber macht. Ne? Und das ist, glaube ich, für die Leute hat einen noch größeren Impact, ne? Dass da jemand eigentlich den Traum lebt, ne? In einer der legendärsten und größten modernen Metal-Bands aller Zeiten zu spielen und dann von heute auf morgen da auf alles zu verzichten, da eben sein Weg zu gehen, das rückt halt noch mal mehr in den Fokus, wie ernst das ist. Ne? Also auf kleinerem Level und nicht wegen einer Krankheit oder so, aber vergleichbar war das für mich auch, als damals der langjährige In Flames-Drummer ausgestiegen ist, ne? Da gesagt hat, nee, ich will mehr Zeit mit Familie und das bringt mir alles nichts mehr oder so. Ne?
Ich mache also jetzt jemand, lieber Wein.
Ja, nee, aber wirklich jemand, der, oder auch der Bassist von In Flames oder so, jemand, die dann wirklich den Traum gelebt haben und das ist für Außenstehende immer gar nicht so nachvollziehbar, dass es auch eine Hölle sein kann, der man da entkommen will.
Ich wollte auch gerade sagen, ich meine, du hast als Nightwish natürlich auch den Zenit schon erlebt, oder? Also ich habe da gestern mit jemandem geredet, der so ein bisschen im Umfeld aktiv ist, ohne jetzt Namen fallen zu lassen. Er hat gemeint, also klar war da schon noch Potenzial nach oben irgendwo da, aber jetzt nicht so signifikant, dass man sagt, das wäre jetzt nochmal ein neuer Gamechanger oder so. Also man hat quasi das jetzt gehabt, was man hat und verwaltet jetzt sozusagen.
Also ich denke, was war Oberkante der Parabel? Nemo, oder? So die Zeit.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, das war die kreative, also dass dieses...
Rein künstlerisch, ne?
Ja. Das war, glaube ich, genau. Dann kam Dark Passion Play und ich glaube, das war der finanzielle Success.
Kommerziell, das hat dann natürlich, dann bereitet immer die Platte vorher natürlich vor, wenn das ein großer Erfolg war. Klar, also alles, was da jetzt noch an Peak kommen kann, ist dann halt Rückbesinnung, ne? Stichwort Reunion mit Taya oder hast du nicht gesehen? Irgend sowas, ne? Das hat natürlich auch ein riesen kommerzielles Potenzial, aber ob es nun rein künstlerisch dann nochmal zu solchen Höhenflügen führen kann, wie zwei junge Leute, Charaktere, die aufeinandertreffen, wie früher Holopain und Turun und so. Ne? Mm. Das ist natürlich, muss eine Band in dem Stadium auch nicht leisten. Ne? Mm. Also die haben Legendenstatus und liefern nach wie vor auch immer noch Alben in der Qualität ab, die andere Bands nicht auf die Kette kriegen mit so einem Status, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich find's auch, also wirklich die 2011er und 2015er Releases, die waren beide auch sehr, sehr gut. Also da kann ich auch gar nichts dagegen sagen. Also die machen weiterhin großartige Musik. Der Hype ist, oder vielleicht der Zeitpunkt, ich glaube, mit Once waren sie auch noch in diesem Zeitgeist noch mehr mit drin. Heutzutage ist es ja dann nur noch, es ist ja quasi was anderes in, aber ich glaube, in der Zeit, wo sie groß geworden sind, war das schon das, was die Jugendlichen gehört haben durch die Bank.
Ja, wie soll man sagen, um da mal mehr so in historisierenden Bildern zu sprechen, zu der Zeit war die Band ja noch mit der Landnahme beschäftigt, ne? Und nicht mit der Verwaltung des Imperiums in der Phase, in der sie jetzt sind. Ne? Absolut.
Also ja, das sehe ich ganz genauso. Erobern ist spannender als verwalten.
Und ich muss trotzdem sagen, also Nightwish bin ich halt, wie gesagt, ich bin ja auch ein alter Sack. Das ist bei mir so ähnlich wie bei Blind Guardian. Ne? Da will ich Valhalla hören und dort will ich Sleeping Sun und Co. hören. Und das neue Zeug finde ich alles respektabel, ist auch total interessant, aber es erweckt natürlich nicht die gleichen Emotionen wie damals. Ne? Das muss man schon so sagen. Aber super, super coole Band und ich hoffe, dass das der Aderlass jetzt mit dem Personalwechsel oder dem Personalverlust da, dass das keine allzu großen Wunden aufreißt oder so. Ich habe jetzt keinen Einblick, inwieweit er da jetzt im Bandgefüge kreativ eingebunden
war. Ja, das lässt sich also schlecht einschätzen. Ne?
Also aber rein live ist es absolut ein Verlust, denke ich. Mhm. Ne? Also weil es einfach ein Trademark der Band weg ist. Absolut. Aber es klang jetzt nicht so, als ob er nie wieder und alles ausgeschlossen, oder?
Also ich könnte mir fast vorstellen, dass er, sobald alles wieder normal ist, wieder da ist. Könnte ich mir fast vorstellen, dass das sozusagen hier so eine Art Selbsttherapie ist, in einer Zeit, die ja wirklich scheiße ist für jeden Künstler, sich da den Druck rauszunehmen, überhaupt drüber nachdenken zu müssen, weil er sich in der Zeit anderweitig besinnen könnte, um dann festzustellen, dass er jetzt ja mit der Möglichkeit, wieder diese Droge Publikum und Tour und whatever zu bekommen, dass er das dann wieder wahrhaben möchte. Also mal sehen, vielleicht besinnt man sich ja komplett um, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach so davon loskommt, to be honest.
Das kommt auf den Leidensdruck drauf an und es gibt auch Leute, denen bedeutet das nicht besonders viel. Hm. Ne? Also es gibt da, ich weiß jetzt nicht bei Bassisten oder irgendwie sowas, aber es gibt, ich kenne mehrere Sänger, die schaffen das nicht vor Publikum aufzutreten, wenn sie nicht Rattentüten voll sind.
Hm. Ne? Die ich könnte es auch nicht
über diese,
sagen wir so, also ich brauche es nicht und ich könnte es nicht.
Die kommen einfach nicht über diese Schwelle zur Bühne dann.
Also ich glaube, du brauchst da halt auch einfach den Show-Off-Willen oder die Freude am Show-Off.
Naja, es ist eigenartig. Also wenn es weg ist, fehlt es dir, aber es ist auch ein großer Druck, der da vor deiner Brust steht. Ne? Und bei mir, also ich bin immer froh, dass ich meine Gitarre, mein Verstärker, mein Verzerrer irgendwie vor mir habe und da in einer Band funktioniere, die da immer noch wie so ein Gewand, für jeden Einzelnen fühlt sich das an, wie so ein Gewand um dich drumherum ist, was dich beschützt und in dem du funktionierst, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste im Gewandhaus als Pianist da alleine in die Tasten klopfen oder so, das wäre echt Horror.
Ich glaube, das ist als Sänger auch nochmal
kein Lampenfieber, aber in der Situation wäre was anderes, glaube ich.
Also ich glaube, als Sänger ist das auch nochmal anders, weil du dann ja wirklich die Speerspitze bist. So.
Also ich absolut, ja. Also das ist dann nochmal was anderes. Da musst du, und das meine ich halt, über diese Schwelle da zu kommen, das ist für ganz viele jeden Abend eine große Überwindung, die ganz viele nur mit Hilfsmitteln schaffen. Also das habe ich schon oft genug gesehen.
Wie ist das da bei Molle? Ist der da entspannt oder braucht er da auch Überwindung?
Der ist da entspannt. Also ich denke, bei Molle ist ein besonders krasser Unterschied, wie er sich in den Songs gibt und was er so zwischen den Songs. Da wirkt er schon immer relativ schüchtern und dass er sich da nicht verstellen muss oder da noch irgendwie die Berserker-Rolle oder irgendwie spielen muss, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Pluspunkt, dass er sich einfach so geben kann, wie er ist. Ne, also wenn man da überlegt, da müsste da noch mit einem 2 Meter großen Kostüm auch noch irgendeine Rolle spielen oder irgendwie sowas, wäre natürlich auch wieder eine Form von Maskerade, die einen schützt, aber ist natürlich auch stell dir mal vor, es gibt so viele Sänger, die haben ein totales Psychopathen-Image und jeder will das an dem Abend sehen. Was macht so jemand, der einfach mal an dem Abend gute Laune hat und auf die Bühne geht? Ne? Stell dir mal vor, Marilyn Manson. Stell dir mal vor, da müsste einfach eine Show spielen, bei der kein Eklat stattfindet, wo er nicht angekotzt ist oder Glenn Danzig oder irgendwas. Einfach nur einen gut gelaunten, schönen Abend, eine perfekte Show spielen. Ja. Da wäre fast jeder im Publikum enttäuscht.
Halte ich bei Black Metal generell für sehr schwierig. Also so wenn sich so grundsätzlich deine Lebenssituation verändert, so dein ganzes Feeling, ne, wenn du einfach nicht mehr, ich habe zum Beispiel das momentan, ich kann momentan kein Black Metal groß hören, macht mich einfach berührt mich gerade nicht angenehm genug, dass ich sagen kann, ja, das ist jetzt das, was ich will. Liegt vielleicht auch daran, dass man irgendwie relativ dünnhäutig ist momentan. Aber wenn man so als Künstler plötzlich die Phase hat, boah, ich fühle das nicht mehr, was bei einer musikalischen Form ist, wo du halt relativ schlecht auch rauskommst. Weil wenn du mit Black Metal dann sagst, boah, ich habe jetzt eher Bock auf Free Jazz, dann kann es dir halt passieren wie Ulver, dass es irgendwie trotzdem einen Hype weiterträgt, aber ich glaube, die allermeisten verlieren dann einfach komplett ihre Fanbase.
Ja, das kann schon sein. Deshalb ist richtiger Black Metal, das sind ja auch einfach irgendwelche asozialen Punks, totale Psychopathen, also die Leute, die das wirklich ernst machen, ne, und nicht so als Image. Also, und es gibt aber auch Leute, die da so ein Augenzwinkern haben, ne, so an der Grenze zu Black Metal. Ich kann mich dran erinnern, beim Summer Breeze habe ich mal die schwedische Nagelfahr gesehen und Sänger leitete einen Song ein mit "It's time to hunt some Christians". Drummer zählt an und es geht halt nicht los, weil beim Gitarristen irgendwas kaputt ist und es entsteht so eine peinliche Pause und genau in dem Moment fliegt ein rosa BH an Mikroständer vom Sänger, ne? Und der Sänger, der musste einfach, der hat sich bepisst vor Lachen, ne? Und diese ganze Evilness war auf einmal irgendwie aufgelöst und es war aber total sympathisch, weil man gemerkt hat, alles klar, die Jungs, das ist so mit so einem Augenzwinkern, oder? Ich kann mich erinnern, gut, das ist ja wirklich Comic, ne? Als ich mal Immortal live gesehen habe, hat auch einer, hatte ich mir von der Bühne angeschaut, die Show, und ich glaube, es war auf dem Full Force bei Tageslicht, und das war sowieso schon nicht evil genug, und da schmiss einer so einen riesengroßen rosa Teddybär auf die Bühne, ne? Und Abbas geht halt einfach so hin mit seinen Boots und mit seinem Bootstiefel drückt dem so die Kehle zu, diesem rosa Plüschbären, als ob er da gerade irgendwelches Würmchen zertrampelt. Ne? Super cool, also so funktioniert das schon für mich. Ne? Aber Leute, die da wirklich ganz ernsthaft so dieses dunkle, gerade Suicidal Black Metal oder irgendwas und sind auf einmal glücklich verliebt oder irgendwas. Was macht so jemand?
Naja, also eine DSBM-Band, die mehr als ein Album rausbringt, die war ja auch nicht konsequent genug.
Das stimmt, ja. Ja, Glenn Benton bei zwar Death Metal, aber der hat ja auch mal angekündigt, dass er sich wegmacht, wenn er so alt wie Jesus ist. Und jetzt fallen ihm auch langsam die Haare aus auf Bandfotos. Sieht auch nicht mal wirklich evil aus. So. Mm. Aber geile Band so trotzdem. So viel
dazu. Ja, war sonst noch was?
Es ist schon genug Scheiße passiert, ne? Also ich habe jetzt irgendwie nicht viel mehr auf dem Tableau. Hoffen wir, dass auch nicht da noch mehr dazukommt. Also ich bin da fieber natürlich der Amtseinführung von Biden entgegen. Mal gucken, was da vor Gemüse auftritt. Die Kamera sind natürlich auch die Medien. Medien bestrebt, da entsprechende Storys zu liefern, ne? Die brauchen natürlich auch den nächsten großen Büffelmann, vielleicht ein Alien verkleideter oder irgendwas. Das fehlt mir noch so ein bisschen, so diese Alien-Komponente in dieser ganzen Präsidentschaft.
Ich habe einfach das Gefühl, dass Aliens gerade nicht so in sind, weil quasi alle Probleme im Land gerade viel spannender sind, um sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, da ist gerade so ein Fokus-Shift einfach reingekommen. So.
Das ist wahrscheinlich genau das, was die Aliens wollen.
Ach so, das ist einfach Distraction quasi, dass die uns sozusagen davon ablenken. Ich meine, ja, wenn die Leute so konsequent gewesen wären bei Area 51 2019, da hätten sie das einfach gestürmt. So, ne? Hat nicht funktioniert. Scheinbar ist es wichtiger, das Geheimnis von Area 51 zu verteidigen, als die Demokratie der Vereinigten Staaten. Aha.
Ich muss Sie enttäuschen, leider ist diese Geschichte frei
erfunden. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz für den heutigen Podcast, würde ich sagen, Mike.
Finde ich auch, ja. Das ist auch der Podcast-Titel, denke ich. Ne?
Ja, doch, das ist gar nicht so eine schlechte Idee tatsächlich, genau.
Alles klar, mein Guter, ich wünsche dir eine tolle restliche Woche und halt die Ohren steif.
Bis dann, tschüss.
Nun, wir haben Ihnen heute viele Themen angekündigt, doch nicht alle sind wahr. Verlassen Sie sich auf Ihr Gespür, doch Achtung, denn nicht alles, was zart ist, ist Kruppstahl. Guten Abend. Ihr John Rex. X-Faktor, das Unfassbare.